NDR 2 Spezial, Ihr Thema.
Demokratie in der Formkrise, das ist das Thema, das die meisten Klicks gekriegt hat von denen, die mit abgestimmt haben. The day after, während die einen jubeln, ist für viele andere die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten eine Katastrophe. Massenproteste bis hin zu Mordaufrufen, so reagieren die, die gegen ihn sind. Aber am Ende hat er gewonnen. Warum wollen auch in anderen Ländern so viele offenbar laute Typen mit harter Hand und radikalen Sprüchen? Was ist das für ein Protest gegen die da oben? Und ist die Demokratie in der Formkrise, wenn Wähler so entscheiden? Darüber wollen wir heute Abend mit Ihnen sprechen. Aus Kiel zugeschaltet Mariano Barbato, Experte für internationale Beziehungen an der Uni Kiel. Einen schönen guten Abend.
Guten Abend.
Ja, und hoffentlich Sie. Sie sind hoffentlich auch dabei. Rufen Sie uns gerne an 0800 1177 220. Das ist die Nummer hier im Studio. Ich bin Katrin Schlass und ich freue mich auf Ihre Meinung und eine spannende Diskussion. NDR 2 Spezial, Ihr Thema, wo man heute hinhört, da ist das dann praktisch nur ein einziges und das ist das Thema Trump. Manche sprechen schon vom Brexit-Effekt, da hatte auch keiner so wirklich mitgerechnet, dass es so ausgeht. Jetzt also die Frage, wie konnte das passieren? Die Demokratie lebt, sagen führende Politiker in Europa, die ähnlich ticken wie Trump und davon gibt es einige.
Von Amerika geht die Weltreise des Populismus über den Atlantik nach Großbritannien. Im Juni stimmen die Briten für den Brexit. Vorausgegangen ist ein Wahlkampf, in dem Emotionen wichtiger sind als Fakten. Beobachter sagen, die Briten stimmten nicht gegen die Europäische Union, sondern gegen das politische Establishment im eigenen Land. Zwischenstopp bei unseren Nachbarn in Österreich. Die rechtspopulistische FPÖ ist mittlerweile eine etablierte Partei, trotz markiger Sprüche und ausländerfeindlicher Parolen. Im Dezember hat FPÖ-Kandidat Hofer gute Chancen, zum Bundespräsidenten gewählt zu werden. In Ungarn regiert Viktor Orban seit 6 Jahren, ausländerfeindlich auch er. Seit seiner Wahl beschneidet er Menschenrechte in Ungarn. Seiner Beliebtheit scheint das nicht zu schaden. 2014 wird er wiedergewählt. Die Populismus-Weltreise ist nun zu Gast in der Türkei. Präsident Erdogan kann sich auf viel Unterstützung in der Türkei verlassen und nutzt diese gnadenlos aus. Unbequeme Gegner aus Presse, Politik, Militär und Justiz steckt er ins Gefängnis. Erdogan ist demokratisch gewählt. Kritiker sagen, Erdogan baut den Staat aber um in eine islamische Diktatur. Die etablierten Parteien in Deutschland hoffen, dass sich das Thema AfD von allein erledigt. Doch dann kommt die sogenannte Flüchtlingswelle. Sie bringt nicht nur Millionen Asylsuchende zu uns, sondern liefert den Rechtspopulisten das Thema, mit dem sie von Baden-Württemberg bis Mecklenburg-Vorpommern in die Landesparlamente einziehen. Im nächsten Jahr sind Bundestagswahlen. Niemand zweifelt daran, dass die AfD mit einer starken Fraktion auch in den Bundestag einzieht.
Rechtspopulisten haben auch in Europa verstärkt Zulauf. Thomas Mohr, NDR 2 aktuell. Holger Burfeind aus Elm, können Sie das nachvollziehen?
Auf jeden Fall. Ja, die Politikverdrossenheit wird immer größer. Es wird immer mehr Politik an den Bürger, an der Bevölkerung vorbeigemacht, denke ich. Also man nimmt sie nicht mit. Und daher hat man irgendwann, ich sag mal, die Schnauze voll und wählt dann solche Populisten oder auch Parteien, so wie die AfD. Ich würde die selber nicht wählen, aber dann kommt halt sowas wie in Mecklenburg-Vorpommern zustande.
Aber können Sie mal sagen, wovon Sie zum Beispiel die Schnauze voll haben, um mal Ihre Worte zu benutzen? Was ist an Ihnen vorbei oder an den Leuten vorbei regiert?
Also ich hader ganz schwer mit den Grünen. Die Umweltpolitik, die da der Wirtschaft und dem Bürger da, ich sag mal, Knüppel zwischen die Beine geschmissen werden. Und wenn ich heute gelesen habe, so eine Aussage von dem Anton Hofreiter, dass ab 2030 nur noch E-Autos fahren dürfen, also tut mir leid, da habe ich absolut kein Verständnis für.
Aber die Grünen regieren ja gar nicht.
Nein, nicht auf Bundesebene, aber hier und da im Länderparlament. Und wer weiß, was nächstes Jahr ist, wenn wir dann Schwarz-Grün haben. Und da habe ich so ein bisschen meine Bedenken.
Was sollte denn Ihrer Meinung nach besser gemacht werden, wenn Sie sagen, es läuft vieles an den Bürgern, an den Wählern vorbei?
Ja, unser Bundestagsabgeordneter Herr, der ist relativ viel hier in letzter Zeit. Aber ich denke, das hängt auch so ein bisschen damit zusammen, dass nächstes Jahr Bundestagswahl ist. Und die sollten auch über die ganze Legislaturperiode also mehr Präsenz zeigen und auch Versammlungen teilnehmen und solche Sachen.
Aber wenn Sie die Meinungen ansprechen, die dann in sozialen Medien auftauchen, gehen Sie davon aus, dass die immer so sachlich gebildet werden, an den Fakten orientiert, oder sind das nicht mehr Stimmungen?
Sicherlich sind das zum großen Teil auch Stimmungen, weil da wird schnell mal über die Stränge geschlagen, das gebe ich zu. Aber so grob die Richtung, denke ich mal, kann man da, könnte man da schon ablesen, ob das allgemein gut ankommt oder nicht, was bestimmte Themen jetzt betrifft, Umweltpolitik, Flüchtlingspolitik, da profitiert ja eben die AfD ganz doll von.
Und das ist aber ein Punkt, den Sie nachvollziehen können?
Bei dem einen oder anderen auf jeden Fall. Also ich selber habe da keine Probleme mit. Wir haben hier im Dorf selber Flüchtlinge, die spielen hier Fußball. Also ich sag mal, die sind nicht zu 100% alle integriert, aber wenn die hier Fußball spielen und die mit den jungen Leuten zusammen feiern, ist man da, glaube ich, auf einem guten Weg. Also ich kann mich hier nicht beklagen.
Umso mehr stellt sich ja die Frage, wie passen denn dann solche Erlebnisse, solche Fakten mit den Stimmungen und Stimmungsmachen zusammen?
Ja, wahrscheinlich sind das Leute, die unzufrieden sind, doller unzufrieden sind als ich. Aber wenn jetzt auf Teufel komm raus geschimpft werden, dass in Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel 20% oder etwas über waren sogar AfD wählen und man durch die Blume von den Politikern hört, dass die AfD gewählt haben, als dumm oder so bezeichnen, sowas könnte man nicht machen, das finde ich auch nicht in Ordnung, weil das glaube ich nicht, dass das alles wirklich dumme Leute waren, sicherlich auch ein Teil Protestwähler. Aber was man jetzt auch bei Trump gehört hat, ja, um Gottes Willen, wie kann man nur, ja, das Volk hat gesprochen. Und das muss man auch irgendwo, finde ich, ein bisschen respektieren.
Vielen Dank für die Meinung, Holger Burfeind aus Elm. Und die Frage an unseren Experten Mariano Barbato. Ja, wir haben das jetzt gerade wieder gehört, diesen Protest. Was ist das für ein Protest gegen die da oben?
In der Demokratie ist es ja immer so, dass das Volk selber bestimmen will, selber bestimmen soll, aber natürlich auch jemanden wählt, der diese Arbeit des Regierens dann übernimmt. Und da sind die Anforderungen an die Politik sehr hoch, berechtigterweise. Da wird, wie eben gerade von dem Hörer, verlangt, dass die Politik vor Ort ist. Da ist aber auch klar, dass die Politik in den sozialen Medien Kontakte pflegen sollte. Aber die Politik muss dann eben auch mit den Problemen schnell fertig werden. Und das Bündel an diesen Schwierigkeiten, das scheint die Politik auch zu überfordern. Diesem Stresstest ist nicht nur der Bürger ausgesetzt, dem ist auch die Politik ausgesetzt. Und die schnellen, einfachen Lösungen, die für alle wünschenswert wären, sind nicht immer herstellbar.
Und ist es vielleicht auch so, wie Bundesfinanzminister Schäuble das jetzt heute so ein bisschen selbstkritisch auch zugegeben hat, dass man vielleicht schlecht erklärt den Bürgern die Politik, die Entscheidungen, die da getroffen werden, nicht gut genug vermittelt, sodass dieser Eindruck entsteht?
Ja, sicher. Also die Politik sagt, das ist eigentlich ein Standardargument, wir haben es nicht richtig erklärt, wir haben eigentlich die richtige Politik gemacht, aber wir müssen es nochmal erklären. Und das ist immer richtig, weil man kann die Sachen immer nochmal erklären, immer versuchen, sie besser zu erklären. Aber auf der einen Seite muss es klar sein, dass die Politik ja eben auch handelt, unter Krisenmodus handelt und nicht ständig in der Lage ist, zu den Schwierigkeiten, die sie gerade löst, auch den richtigen Text zu produzieren. Und auf der anderen Seite werden eben auch Entscheidungen getroffen, die man so oder anders treffen könnte, so oder anders sehen kann. Und da wird es immer einen Bürger geben oder auch eben mehrere, die eben dann eine andere Politik favorisieren würden und dementsprechend unzufrieden sind und ja andere Parteien wählen. Ob die dann eben immer auch populistische Parteien wählen müssen, wäre dann die interessantere Frage. Dahingehend, inwieweit auch ein Parteienwettbewerb da ist und inwieweit hier unterschiedliche Alternativen vorgestellt werden.
Ja, darüber wollen wir mit Ihnen reden. Wie sieht Ihre Meinung zu dem Thema aus? Das würde uns interessieren. Rufen Sie uns gerne an hier im Studio 0800 11 77 22 0. Das ist die Nummer. Rufen Sie gerne an. Wir sind gespannt.
NDR 2 Spezial, Ihr Thema.
NDR 2 Spezial, Ihr Thema. Und das ist heute Abend die Frage, ist die Demokratie in der Formkrise? Marc-André Pfannkuchen aus Buchholz. Wie sehen Sie das? Können Sie nachvollziehen, dass Rechtspopulisten, so wie sie genannt werden, wie Trump, wie Erdogan, wie Orban in Ungarn, dass die so einen Zulauf haben?
Ja, also ich sage, in meiner Ansicht nach haben wir gar keine Demokratie. Also mein Eindruck seit 30 Jahren ist, dass wir zwar wählen gehen dürfen und dann sozusagen die Köpfe bestimmen, die anschließend unser Land regieren, doch dass wir dann überhaupt keine Möglichkeit mehr haben, Einfluss zu nehmen auf das, was dann passiert. Ne? Also sie haben irgendwelche Programme, doch nach der Wahl sieht man dann oft, dass sie sich gar nicht dran halten. Und ich finde auch diese Einschätzung rechtspopulistisch finde ich auch ein bisschen problematisch, weil ich die Berichterstattung einfach an vielen Stellen nicht so gut finde. Also zum Beispiel die Proteste in Frankreich, ne? Die waren ja Anfang des Jahres. Und da wurde wochenlang nicht drüber berichtet. Irgendwann sagte ein Kumpel zu mir, ob ich das überhaupt wüsste. Und sag ich, nee, weiß ich nicht. Und dann habe ich mich auf alternativen Medien informiert. Und es hat dann immer noch 3 bis 4 Wochen gedauert, bis dann auch auf den offiziellen Medien berichtet wurde. Und von daher kann ich das nachvollziehen, dass die Menschen sagen, wir wollen jetzt mal was anderes.
Aber reicht es einfach aus Protest irgendwas anderes zu wählen? Ist das wirklich die Alternative?
Das glaube ich nicht. Nein, ich glaube auch, dass jeder Mensch selber gefordert ist, an sich zu arbeiten. Also ich zum Beispiel bin ein sehr spiritueller Mensch. Ich meditiere seit 20 Jahren jeden Tag und habe ganz starke Veränderungen in mir gemacht. Und glaube, es ist ganz wichtig, dass auch jeder Mensch den Frieden in sich schafft und weitergibt an die anderen Menschen. Also das ist, glaube ich, auch wichtig, dass wir gleichzeitig immer auch das Innen mit berücksichtigen.
Aber wenn Sie jetzt zum Beispiel auch sagen, wir haben keine Demokratie, dann kann man ja sagen, wir haben eine parlamentarische Demokratie, die dieses Wahlsystem, so wie es ist, vorsieht und eben auch die Wahl der Parteien, die dann die politische Landschaft bestimmt.
Das kann man so sehen, ja klar. Nur ich fände es zum Beispiel wichtig, dass wir einen Volksentscheid haben. Ne? Den gibt es ja per Grundgesetz, ist das ja verboten, dass die Bevölkerung befragt werden darf. Und ich finde, wir brauchen ganz dringend einen Volksentscheid, dass wir auch Einfluss nehmen können auf ganz aktuelle Themen und sagen, so wollen wir das, genauso, dass wir beispielsweise zu TTIP und CETA befragt werden. Wie wollt ihr das? Oder Fracking oder Atomkraftwerke oder genmanipuliertes Essen. Das sind alles Sachen, die wir als Volk mitentscheiden müssen. Und das passiert einfach nicht.
Da fragen wir mal unseren Experten Mariano Barbato. Wären mehr Volksentscheide in unserer parlamentarischen Demokratie sinnvoll, hilfreich, um wieder mehr Verbindung zwischen Bevölkerung und Politik herzustellen?
Das halte ich für einen schwierigen Weg. Die repräsentative Demokratie geht ja davon aus, dass Sachlagen komplex sind, dass unterschiedliche Interessen gebündelt werden, dass hier sagen etwa eine Vermittlung von verschiedenen Seiten stattfinden muss. Und dass man eben nicht dass die Probleme auf Ja, Nein einschränken kann und hier dann die Entscheidung dem Volk übergibt und die Politik eben sagt, ich weiß nicht, was ich hier tun soll, bitte Volk, entscheide du. Und das Problem liegt dann natürlich, wir haben es ja beim Brexit gesehen, auf der Seite dann des Volkes und das muss dann unter den Bedingungen, die wir haben, dazu eine Entscheidung treffen. Die Entscheidung steht dann im Raum und mit der muss die Politik dann arbeiten. Es kann aber die Ergebnisse, die das Volk dann eigentlich will, vielleicht gar nicht unbedingt dann so herstellen. Also ich denke, die Idee der repräsentativen Demokratie ist ja nicht, dass man einmal in 4 Jahren entscheidet und dann den Rest der Zeit den Mund halten muss. Sondern es gibt ja diverse Formen der Partizipation. Gerade eben auch über die Parteien, aber die Parteienmitgliedschaft geht permanent zurück. Niemand hat offensichtlich großes Interesse dran, über die Parteiarbeit kontinuierlich Einfluss zu nehmen. Also die Zuspitzung auf eine Frage, die dann das Volk zu entscheiden hat, halte ich für einen schwierigen Weg. Also ich würde das nicht als zielführend achten.
Herr Pfannkuchen, haben Sie denn das mal für sich in Erwägung gezogen, in eine Partei einzutreten und da aktiv Politik zu gestalten, so wie Herr Barbato das jetzt gerade beschrieben hat?
Ja, also ich war selber mal bei den Jungen Grünen und habe da aktiv auch Aktionen mitgemacht und habe sozusagen das alles schon hinter mir. Und habe dann erlebt, was die Grünen gemacht haben, als sie regiert haben. Ne? Die haben dann ein paar tausend Naturheilpräparate abgeschafft und haben das Dosenpfand gemacht, anstatt die Dosen komplett abzuschaffen. Also von daher, ne, ich habe es schon in Erwägung gezogen, doch ich bin da eher ein bisschen frustriert, weil ich einfach merke, ja, es ist halt immer, es kann immer nur der das vorgeben, der gerade oben an der Regierung ist. Und die haben meines Erachtens nach überhaupt kein Interesse an dem, was der Mensch auf der Straße so möchte. Ne? Also da. Also was der Herr Barbato sagt, klar, es ist schwierig, aber man könnte es ja zumindest mal ausprobieren. Ne? Also wenn es dann nicht klappt, kann man ja immer noch sagen, wir schaffen das wieder ab. Ne? Also dass es schwierig ist, heißt ja nicht, dass man es nicht trotzdem versucht.
Okay, vielen Dank für Ihre Meinung, Herr Pfannkuchen. Ja. Wie sieht Ihre Meinung aus? Rufen Sie gerne noch an 0800 1177 220.
NDR 2 Spezial, Ihr Thema.
Und da stellen wir die Frage, ist die Demokratie in der Formkrise? Wir haben festgestellt, dass wir viele männliche Anrufer haben, aber wir würden uns auch über weibliche Meinungen freuen. Also, liebe Damen, greifen Sie zum Hörer, rufen Sie an, sagen Sie uns Ihre Meinung. Getan hat das auf jeden Fall ein männlicher Hörer, da freuen wir uns natürlich genauso drüber, Stefan Mangelsdorf. Wie zufrieden sind Sie denn mit der Politik, mit der Demokratie, so wie sie ist?
Ach, mittlerweile bin ich wirklich unzufrieden und das hat sich so über die letzten Jahre aufgebaut. Ich war auch immer ein Befürworter, also ich habe jahrelang CDU gewählt, ich habe auch Angela Merkel gewählt und ja, wie eben schon gesagt, ich bin wirklich unzufrieden. Also es fängt damit an, dass man die Lügen der Politik einfach nicht mehr akzeptieren möchte. Ganz früher angefangen, keine Steuererhöhung zur deutschen Einheit war eine Lüge, die Renten sind sicher, die Altersarmut ist in der Regierungszeit von Angela Merkel, ich glaube, um 25% gestiegen. Das ist eine unvorstellbare Zahl. Gleichzeitig führen die ganzen großen Unternehmen ihre Gewinne übers Ausland ab. Es gibt die ganzen großen Firmen haben ihre Einkaufszentralen in der Schweiz, da werden die Gewinne generiert. In Deutschland werden bei den großen Firmen keine Unternehmenssteuern gezahlt. Dann während der Bankenkrise werden die Banken unterstützt, da gibt es den Rettungsschirm, die machen aber genauso weiter wie vorher. Der VW-Vorstand wird entlastet trotz des Abgasskandals, gleichzeitig zahlt aber VW auch keine Unternehmenssteuern oder nur ganz geringe hier in Niedersachsen, gehört aber zu 50% dem Land Niedersachsen. Und das sind so alles Sachen, das addiert sich auf über die Jahre und irgendwann sagt man, nee, ich habe die Schnauze voll und dann gibt es halt Menschen, die gehen los und wählen die AfD. Ich habe für mich einen anderen Weg gewählt. Ich werde das erste Mal links wählen, werde Sarah Wagenknecht, werde die Linke wählen. Ich bin aber, muss ich dazu sagen, ich bin Unternehmer, ich habe 13 Mitarbeiter. Ist wirtschaftlich eigentlich überhaupt nicht denkbar. Aber auch ich sage, nee, die Politik muss irgendwo mal abgestraft werden. Die können ja nicht ewig so weitermachen. Das sind ja tausend Sachen, wo es brennt in unserem Land. Gucken wir uns die medizinische Versorgung an. Ich habe eine Freundin, die ist Ärztin. Der geht es ganz schlecht. Die hat im Sommer, in 10 Tagen 140 Stunden durchgearbeitet als Assistenzärztin. Dann hätte sie an einem Freitag einen ersten freien Tag gehabt, wird sie angerufen, sie müsste arbeiten. Und wenn sie das nicht täte, hätte sie einen falschen Beruf gewählt. Gleichzeitig steigt die permanente Belastung der Ärzte, des medizinischen Personals. Es fehlen 40.000 Stellen in der medizinischen Versorgung. Und diese Unzufriedenheit, die ist ja so in jeder Ecke und an jedem Ende zu spüren.
Jetzt muss ich mal doch mal einhaken. Wenn Sie jetzt aber sagen, Sie wählen Sie die Linke, weil Sie sich inhaltlich mit ihr auseinandergesetzt haben und die Inhalte vertreten können, oder wählen Sie die wirklich, um abzustrafen, also aus Protest?
Ist ein bisschen was von beiden. Also ich fühle mich von der Sarah Wagenknecht abgeholt. Ich fühle mich von einem Gysi mit seiner Rede gegen die Altersarmut, gegen das Rentensystem abgeholt. Fühle mich aber nicht vom Wirtschaftsprogramm abgeholt. So, das würde ich halt komplett anders machen. Die wollen ja einen Spitzensteuersatz auch eher hochsetzen. Finde ich Blödsinn, wenn alle ihre Steuern in Deutschland zahlen würden. Wenn es die Modelle nicht gäbe, dass man Gewinne wirklich über das Ausland abführt, dann wäre ja genug Geld auch im Lande vorhanden. Das ist bei mir tatsächlich eine Protestwahl.
Aber Sie finden aber trotzdem in der politischen Parteienlandschaft doch noch jemanden, wo Sie sagen, da kann ich mich in Teilen immerhin noch wiederfinden.
Naja, das ist eher die Ohnmacht, dass ich sage, AfD kann man nicht wählen. Man kann in Deutschland nicht den Weg nach rechts gehen mit unserer Geschichte, die wir haben. Man kann es generell nicht machen. Aber in Deutschland mit der Verantwortung, die wir vom Zweiten Weltkrieg immer noch meiner Ansicht nach mit uns rumtragen, da bin ich immer sehr alleine. Also bei mir ist es auch so, wenn mir ein Israeli begegnet, dann entschuldige ich mich auch immer noch dafür, was Deutschland seinem Volk angetan hat. Da schütteln viele Freunde von mir, die auch nicht rechtslastig sind, schütteln Kopf, sagen, das ist 3 Generationen her. Ich habe da eine andere Einstellung zu. Aber nichtsdestotrotz gehöre ich zu den Menschen, in denen sich so eine Wut bildet, ein Protest bildet. Ein Beispiel, ich vermiete an die Stadt, in der ich lebe, vermiete ich Technik, kriege meine Rechnung nach 1,5 Jahren bezahlt, führe ich meine Umsatzsteuer 14 Tage zu spät ab, werden Vollstreckungsmaßnahmen eingeleitet. Das ist doch komplett hirnrissig. Ich warte auf
gut,
eine
aber
Rechnung
da kann
Stadt,
jetzt, da kann jetzt natürlich die Politik nichts dafür. Die Frage an unseren Experten Mariano Barbato, können Sie die Argumentation so nachvollziehen?
Da kommen ja ganz viele Probleme zusammen. Und ich denke, wenn man das nicht im Einzelnen jetzt durchdeklinieren will, sondern die bündelt, dann sehen wir doch, dass wir eine ganz große Erwartungshaltung an die Politik haben, was Politik alles leisten soll. Und da denke ich, dass Politik da überfordert ist. Also die komplette Lösung aller unserer Probleme, die in der Demokratie von der Regierung zu erwarten, das finde ich schwierig. Und Demokratie lebt ja davon, dass dann verschiedenste Ansichten zu verschiedensten Problemen möglichst in Kompromissen gelöst werden und nicht eine bestimmte Richtung durchregiert. Weil das wäre ja dann genau die Sachentscheidung an der direkten Partizipation. Ich will dieses Problem auf jeden Fall gelöst haben, zu jedem Preis. Oder eine Partei setzt sich mit einer großen Mehrheit durch und fährt eben eine Richtung und die anderen sagen, naja, ich hätte es aber genau andersrum haben wollen. Ja? Also die große Leistung der Demokratie ist doch, dass eben viele Interessen gebündelt werden und zusammengeführt werden im Kompromiss. Das ist aber schwierig. Da bleibt immer mal an irgendeiner Stelle etwas hängen. Da stauen sich Probleme aus. Da wird was versucht. Der Wahlprogramm ist ja sozusagen eine Wunschliste. Das würde ich gerne durchsetzen. Wollt ihr das auch? Dann wählt mich. Und wenn ich dann in der Regierungsverantwortung bin, muss ich schauen, was ich von dem realisieren kann. Das sind immer sozusagen diese Prozesse, produzieren immer Frustration, weil das Leben eben nicht so läuft, wie ich es haben will. Das hat man ja im privaten Leben auch. Ja. Und sozusagen auf der kommunalen Ebene, da habe ich jemanden, den ich vielleicht hier verbessert haben möchte, wenn man das eine Beispiel aufgreift. Da kann man vielleicht eben in der Kommunalpolitik schauen, woran das liegt. Sind da eben die Mittel so knapp, dass die Kommune sich das nur so leisten kann? Wie kann man da sagen, weiterkommen? Wenn wir jetzt das Krankenhausproblem nehmen, ja, versuche ich eben hier Ärzte und Pflegekräfte anzuwerben aus dem Ausland. Da werden uns dann eben diejenigen, die AfD wählen, erzählen, dass das vielleicht keine gute Idee ist. Also die Lösungen, die Probleme haben wir mannigfach, aber welche Lösungen finden wir, die allen recht sind?
Tja, das ist die Frage. Welche Lösungen finden wir? Erstmal ganz herzlichen Dank an Herrn Mangelsdorf für Ihre Meinung und Ihren Anruf. Ja, wie sieht das aus? Erwarten wir zu viel von der Politik? Wollen wir zu viel? Wollen wir zu viel Verantwortung abgeben und übernehmen wir selbst zu wenig davon? Das ist auch eine Frage, über die wir mit Ihnen reden wollen. Gerne auch mit weiblichen Anrufern. Also rufen Sie gerne an 0800 1177 22 0. Das ist die Nummer hier im Studio. NDR 2 Spezial, Ihr Thema, und das ist heute Abend die Frage, ist die Demokratie in der Formkrise? Marek Nowatzki, der betreut heute Abend unser Postfach und guckt immer mal rein, was so reinfliegt. Ja, was kriegen wir denn da für Rückmeldungen? Wie sind die Meinungen?
Nico Jender hat uns geschrieben, er denkt, dass das Thema dieser Sendung etwas missverständlich gewählt sei, weil er suggeriere, dass die durchgeführten Wahlen nicht demokratisch gewesen wären. Herr Jender schreibt, sie waren es und es war der Wille der Wählenden, der Parteien wie die AfD oder Trump zum Sieg verholfen hat. Die Frage sollte doch eher sein, ob das bestehende Parteiensystem in der Formkrise steckt, weil sich Politiker und Parteien immer weiter vom Volk entfernen. Und Thomas Weiß aus Bremen setzt hier an, es geht viel zu sehr um Eitelkeiten, Etikette und Paragraphen. Also es ist ein Gefühl, das viele Hörerinnen und Hörer mit ihm teilen. Insgesamt lesen sich die Nachrichten auch so, dass sich die Politiker von den Bürgern entfernen und die Bürger auch von den Politikern. Uwe Schliebe aus Celle, der meint, einen Grund dafür gefunden zu haben, fehlende Transparenz. Er schreibt, meines Erachtens fehlt eine beidseitige Demokratiekultur, Wählbarkeit von unten nach oben, Rechenschaftspflicht von oben nach unten.
Ja, das sind Aspekte, die haben wir vorhin auch verschiedentlich schon von einigen Hörern immer mal gehört. Dazu die Frage, ja, wie viel Verantwortung schieben wir eigentlich zu denen nach oben und wie viel Verantwortung sind wir eigentlich bereit, selbst zu übernehmen? Tanja Winkelmann aus Lauenbrück, wie sieht's denn bei Ihnen aus?
Ja, also ich denke, ich bin schon bereit, Verantwortung zu übernehmen, aber im Rahmen meines Lebens, mit meiner Berufstätigkeit und Familie und Haus und Garten, habe ich gar keine Zeit dazu. Und deshalb habe ich gewählte Volksvertreter, denen ich vertraue. Die werden von mir bezahlt und die haben einen Beraterstab, der ihnen Wissen liefert und Fakten und das Ganze immer alles komplex darstellt. Das habe ich doch alles gar nicht. Ich sag mal, das Gros des Volkes ist ja da genauso uninformiert wie ich. Ich sag mal, die meisten haben ihre Meinung aus der Bild-Zeitung. Und wenn man vielleicht noch Anne Will guckt und die FAZ liest oder die Süddeutsche oder was auch immer, ich meine, damit hat man doch kein komplexes Wissen. Ich würde einen Teufel tun, einen Volksentscheid mitzumachen, wo es meinetwegen um die Einführung des Euros geht oder was auch immer, weil ich gar keine Ahnung habe. Und das ist doch, das Gros des Volkes hat keine Ahnung. Und
aber fühlen Sie sich denn gut vertreten?
Ich muss einfach darauf vertrauen. Ich fühle mich so vertreten, wie ich denke, dass ich es nicht besser machen könnte. Also ich maß mir das nicht an. Und ich denke, es ist nicht so, dass sich die Politik von dem Volk entfernt, sondern die Diskrepanz ist einfach das mangelnde Wissen im Volk. Ich finde, man müsste vielleicht mehr Politikaufklärung machen. Und deshalb wirken eben beim Volk diese Rechtspopulisten, weil die dieses Bauchgefühl bedienen im Volk, diese Schlagworte raushauen, wie es auch am Stammtisch gemacht wird. Und und dann haben sie Wahlsiege, weil wir Volk, wir sind einfach zu dumm.
Das ist ein ganz spannender Aspekt. Den geben wir direkt mal weiter an unseren Experten Mariano Barbato. Wissen wir zu wenig und kümmern wir uns vielleicht auch zu wenig darum?
Ja, das denke ich. Und wir bekommen zu wenig erklärt. Wenn die sagen, wir müssen das dem Volk mehr erklären, ja, im Vorwege vielleicht auch. Und auch mal was erklären, also was oder was gegensprüchliche, widersprüchliche Meinungen auch mal da tun, so wie es im Volk ja auch ist. Und dass man sagt, und dass man auch mal zugibt, wir sind selber auch nicht so ganz sicher, aber wir entscheiden uns jetzt aufgrund der Faktenlage, die so und so ist, dafür. Und dann ist es doch irgendwie durchsichtiger für uns.
Okay, wir geben die Frage mal rüber an unseren Experten Mariano Barbato. Sind wir zu schlecht aufgeklärt? Wissen wir zu wenig? Und muss man Demokratie vielleicht besser lernen von vornherein?
Also die Hörerin hat ja sehr schön dargestellt, dass einen das eigene Leben ja schon relativ weit ausfüllt. Man übernimmt ja Verantwortung, arbeitet und hat eben nicht immer die Zeit, komplexe Erklärungen auch aufzunehmen und die zu verarbeiten. Und da ist eben eine Möglichkeit zu sagen, ich vertraue einer bestimmten politischen Richtung, die machen die Arbeit so, wie ich das ungefähr haben möchte. Und dann kann es aber eben auch sein, dass ich enttäuscht wäre. Und ich glaube, das ist einer der Probleme, die wir haben. Also ich habe eben da vertraut. Ich habe eben Arbeit delegiert an meine Volksvertreter, die ich, wie die Hörerin sagt, eben auch bezahle. Aber dann kam nicht das, was ich eigentlich haben wollte. Und jetzt bin ich schlecht gelaunt und sage, naja, liefert was anderes. Und hier ist eben dann die Frage, inwieweit ich die Leute so weit aufklären kann, dass Vertrauen wiedergewonnen wird, weil ich darstellen kann, dass ich das Bestmöglichste aus meiner Perspektive als Politiker geliefert habe. Und da scheint mir ja das aktuelle Problem eben zu sein, dass dieses Vertrauen deswegen zurückgegangen ist, weil die Ergebnisse aus Sicht der Wähler oft nicht mehr stimmen.
Die Frau Winkelmann hat noch einen ganz anderen wichtigen Punkt angesprochen, nämlich das Bauchgefühl. Also zum einen sagt sie ja, wir wissen zu wenig, wir kümmern uns auch zu wenig darum, weil wir vielleicht zu wenig lesen und zu wenig wissen. Und deswegen setzen wir darauf, was unser Bauch sagt, und darum ziehen einfache Botschaften. Ist das die Erklärung dafür?
Ja, das ist eben, man kann auf der einen Seite eben damit so umgehen wie die Hörerin, dass sie sagt, naja, also ich kann mich nicht so drum kümmern, aber ich sage dann auch, gut, dann wird eben das gemacht, was diejenigen machen, die sich drum kümmern, das wird dann schon das Beste sein. Oder wenn ich eben die Erfahrung mache, dass mir das Beste, was dort geliefert wird, eben als das Schlechteste erscheint, dann kann es eben sein, dass ich mich eben nicht dann hinsetze und sage, okay, wäre ich selber Politiker, jetzt mache ich es selber, sondern dass ich sage, nee, ich muss ja mein Leben hier weiterleben, die Politik soll was anderes liefern, das fällt mir jetzt aber auch nicht ein, was das sein soll. Ich bin schlecht gelaunt und das geht so nicht mehr. Ja. Das ist ja auch eine durchaus eine legitime Haltung. Ja. Sie führt eben aber, wenn die Probleme schwierig sind und wenn ich sagen, hier an vielen Stellen mich schnell aufrege und meine Erwartungen sehr hoch sind, dann kann es eben schwierig werden, dass die Politik überfordert wird.
Aber wie erklärt sich dann, dass jemand sagt, okay, da sagt mir einer, da ziehen wir eine Mauer hoch oder da lassen wir keinen mehr durch und hier an der Stelle gibt es Sicherheit, also schlichte Parolen. Wieso zieht das so?
Ja, wir wünschen uns ja schlichte Lösungen. Das ist ja normal. Das ist ja das Schönste, was wir haben könnten, wären schnelle, einfache Lösungen. Und dann sehen wir, dass Lösungen von anderen eben gemacht werden, die auch für unsere Augen manchmal eben schlicht und einfach und dann eben falsch sind. Und dann setzt man halt diesen Wunsch dagegen, ja, bau eine Mauer. Ich meine, die Mauer ist ja an der Grenze jetzt also Trump zu Mexiko eine reine Symbolpolitik, weil da die Sicherheitsmaßnahmen ja schon sehr, sehr hoch sind, sehr, sehr stark, um die Einwanderung da, die illegale möglichst in Grenzen zu halten. Das ist sozusagen eine reine zusätzliche Symbolpolitik. Ja. Also das scheint offensichtlich einfach das Bedürfnis da zu sein, wenn eben sagen die Probleme komplexer werden, wenn auch die Erwartungen höher werden, dann eben zumindest eine Symbolpolitik zu betreiben, das eben auch das Bauchgefühl in irgendeiner Form bedient.
Ja, das Bauchgefühl. Wie sieht es bei Ihrem Bauchgefühl aus? Entscheiden Sie danach oder setzen Sie sich tatsächlich damit auseinander? Ist Protest das richtige Mittel oder sollte man doch eher gucken, wir setzen uns inhaltlich damit auseinander und entscheiden danach, was oder wen wir wählen und wie wir damit weiter umgehen? Erstmal ganz herzlichen Dank an Tanja Winkelmann aus Lauenbrück und jetzt wollen wir gerne Ihre Meinung hören. Rufen Sie gerne an 0800 1177 220. Das ist die Nummer hier fürs Studio.
NDR 2 Spezial, Ihr Thema.
Und das ist die Frage, ist die Demokratie in der Formkrise? Darüber wollen wir mit Ihnen sprechen. Ingo Frenzel ruft uns aus dem LKW sogar an. Und die Frage an Sie ist ja, sind Sie jemand, der auch so eine gewisse Wut und einen Protest in sich trägt? Oder sagen Sie, nö, ich fühle mich eigentlich von unseren Politikern, so wie sie gewählt sind, ganz gut vertreten?
Ja, also wütend bin ich eigentlich auf die Leute, die wütend sind. Ich weiß jetzt nicht, auf was. Wahrscheinlich teilweise glaube ich auf ihr eigenes Dilemma, was sie irgendwie haben. Heute freut sich ja keiner mehr über Kleinigkeiten. Wie soll ich das sagen? Ich habe letztens mit einem älteren Herrn gesprochen, den ich ab und zu treffe, weil ich mit einem Hund viel unterwegs bin und habe den dann so gefragt, na, wie geht's Ihnen? Und sagte, prima, ich habe Sache über den Kopf, ich habe zu essen und ich bin gesund.
Das würde jetzt aber noch nicht erklären, dass manche ja sehr konkrete Punkte benennen, an denen sie sagen, beispielsweise Steuergerechtigkeit, da wurde uns was anderes versprochen, es ist anders gekommen und fühlen sich insofern ja teilweise sogar belogen.
Ja, und darüber regen sie sich aber nicht auf. Die Leute regen sich über Flüchtlinge auf, die, glaube ich, uns weniger Geld kosten, was absolut sowieso pervers ist, weil denen soll geholfen werden. Und über solche Dinge regen sich diese populistischen Menschen, die AfD-Politiker oder andere, nicht wirklich drüber auf, sondern mehr oder weniger wird dann dann heißt es zum Beispiel, unsere Obdachlose, die müssen geholfen werden und tralala, aber denen hat es vorher auch nicht interessiert, ob die da auf der Straße sitzen. Also ich verstehe das Ganze nicht. Das ganze Gehabe. Ich sage mal, das, was vorhin gesagt wurde, war sehr schön, dass man etwas selber in die Hand nehmen kann. Zum Beispiel in die Politik gehen, in irgendeine Partei. Und auch für sich selber etwas tun. Ein kluger Mann hat mal gesagt, frage nicht, was der Staat für dich tun kann, sondern was du für den Staat tun kannst.
Okay. Also, wenn ich Sie richtig verstehe, haben Sie den Eindruck, dass da teilweise auch Sachen falsch zusammengeschmissen werden, die eigentlich nicht zusammengehören. Und daraus rekrutiert man dann so einen gewissen Protest und eine Ablehnung.
Ja, genau. Weil ich merke das oft auch bei Bekannten oder bei ehemaligen Bekannten, dass die schon gefrustet sind, dass sie jetzt auf einmal nur noch einmal in Urlaub fahren können oder zum Beispiel sich nicht mehr das allerneueste und größte Auto leisten können. Und das war eigentlich schon, sag ich jetzt mal, vor mindestens 15 Jahren abzusehen, dass irgendwann ist diese Schraube zu Ende. Da kann man, muss man halt mal den Gürtel ein bisschen enger schnallen. Das geht teilweise, muss ich ganz ehrlich sagen, denke ich, dass es bei vielen Eifersucht Neid ist und ich kann mir nicht mehr das alles leisten, was ich mir vor 5, 6, 7 oder 10 Jahren geleistet habe. Das ist so mein Gefühl bei vielen Leuten, dass sie da schon rumjammern und dann heißt das gleich als allererstes, die Merkel muss weg. Und das ist albern. Das ist in meinen Augen absoluter Schwachsinn.
Okay, vielen Dank, Herr Frenzel, für Ihre Meinung. Gute Weiterfahrt. Und die Frage geht direkt weiter an unseren Experten Mariano Barbato, der in Kiel aus Kiel zugeschaltet ist. Ja, woher kommt dieses Äpfel mit Birnen vergleichen, alles zusammenschmeißen? Also ein Instrument, dessen sich ja sogar auch Politiker bedienen, zu sagen, ja, wir müssen an die einen denken, aber wir dürfen auch unsere Leute nicht vergessen, um natürlich zu zeigen, die Botschaft ist angekommen.
Ja, also auf der einen Seite kommt natürlich viel zusammen und gern wird dann eben darüber auch ein Unterhaltungsformat daraus gemacht. Also ich reg mich gerne auf, also schimpfe ich auch über die Politik und eigentlich geht's mir ganz gut. Und aber jetzt brauche ich auch irgendwas, worüber ich mich aufregen möchte und das gehört dann auch noch mit dazu. Ja, also das ist sicher ein Teil, wo der Hörer sicher ganz recht hat. Aber ich denke wirklich, dass wir auf der einen Seite sicher auf einem sehr, sehr hohen Niveau sind. Also in Deutschland boomt die Wirtschaft, sehr, sehr viele Leute arbeiten hier. Aber jetzt die große Leistung, die eben sagen die deutsche Bevölkerung hier auch erbringt, die setzt sie auch unter Stress, die setzt sie unter Druck und den gibt sie auch an die Politik weiter und möchte eben von der Politik auch hier eine Leistung sehen. Ja? Und da stimmen dann eben die Einschätzungen, wie hoch die eigene Leistung ist und wie hoch die Leistung der Politik ist und wie das eigene Ergebnis dann auf dem Bankkonto stimmt, die stimmt offensichtlich nicht überall überein und da wird man eben dann schlecht gelaunt. Das könnte durchaus so sein, dass hier sagen, dass das Jammern auf einem hohen Niveau stattfindet. Auf der anderen Seite gibt es aber dann die anderen, die wirklich auch runterfallen und hier oder vielleicht noch gar nicht runtergefallen sind, aber Angst haben, dass entgegen ihrer Erwartungen, dass es eben immer besser wird, nun die Kurve dahin zeigt, dass es schlechter werden könnte oder dass eben die Leistung, die gebracht werden muss, damit es gleich bleibt, dass die so hoch ist, dass man sagt, naja, also selber kriege ich das fast nicht mehr hin und die Politik liefert nicht und schenkt jetzt noch alles her. Ja, also es scheint mir so die Gemengelage zu sein, in der ein sehr hohes Niveau erreicht ist, aber die Wünsche auch dementsprechend weiter hoch sind, aber die Aussichten eben trübe eingeschätzt werden und daraus entsteht schlechte Stimmung. Vielleicht brauchen wir mehr Realismus, wie auch der Hörer das jetzt dafür geworben hat, was eben zu erwarten ist.
Aber was kann denn, das ist ja angesprochen worden, die Politik jetzt dagegen tun? Also die etablierten Parteien, die jetzt teilweise ja in gewisser Weise Parteien wie der AfD, neuen Phänomenen wie der AfD hinterherhecheln und irgendwie damit umgehen müssen, dass die so einen Zulauf hat.
Ja, ich denke, hinterherhecheln wird sicher nicht Teil der Lösung sein. Da wäre ich skeptisch. Also ich denke, dass die etablierten Parteien, soweit sie eben ihre Lösungskompetenzen sehen, die eben auch einsetzen müssen, dahingehend, dass sie Lösungen finden, dass sie herausfinden, welche von diesen vielen, vielen Problemen, die wir jetzt auch im Laufe der Sendung gehört haben, den Leuten wirklich so auf den Nägeln brennen, dass hier an gewissen Stellschrauben was getan werden muss, was dann auch wirklich die Stimmung vielleicht dreht. Insgesamt wird der Leistungsdruck aus der Bevölkerung nicht zu nehmen sein, fürchte ich. Und sagen die Bereitschaft dafür zu werben, dass man trotz hoher Leistung weniger materiellen Nutzen hat, das ist schwierig. Und ich denke, die Bürger und Bürgerinnen werden sagen über diese populistische Welle hinweggehen müssen, dahingehend, dass es da ein Lerneffekt entsteht, dass über die populistische Bauchwahl die Lage nicht unbedingt besser wird.
Aber wie erklärt sich, dass sich zum Beispiel nicht vermittelt, dass gerade Kanzlerin Merkel, die für ihre Flüchtlingspolitik, weil sie gerade angesprochen wurde, scharf kritisiert wurde und immer noch wird, den Kurs durchaus schon verschärft hat und das gar nicht wahrgenommen wird?
Ja, das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Also die Flüchtlingspolitik von Angela Merkel wird ja nicht nur von der Bewertung, ob man sie jetzt gut oder schlecht findet, sehr, sehr kontrovers diskutiert, sondern wir können uns ja nicht mal darauf einigen, dass wir dann zuschreiben, welche Handlungen von Merkel was bewirkt hat. Und wenn man sagen nicht mal weiß, welche sagen, welcher Effekt jetzt aus Merkels Politik resultiert und was eben woanders herkommt, wenn man darüber nicht mal einig ist, da wird natürlich die Bewertung unglaublich schwierig. Ja, also hier ist es ein komplexes Problem, das eine sehr lange Vorlaufgeschichte hat, wo dann an einer Stelle im Krisenmodus von Merkel entschieden worden ist. Meiner Meinung nach richtig. Und ich glaube, wenn sie da anders entschieden hätte, nämlich die Grenzen dicht zu halten, wäre sie heute nicht mehr Kanzlerin. Aber das sagen hier und dann der weitere Modus, die Einschätzung, an welcher Stelle dann sagen der Flüchtlingsstrom abgeebbt ist und ob jetzt da Merkel mit dem Türkei-Deal oder sagen eine andere Variante tragfähiger war. Ich gehe davon aus, dass Merkel zur Türkei-Deal die Sache so weit eingedämmt hat. Das ist strittig. Das kann man sich nicht mal drüber einigen, auch nicht unter Experten, was denn jetzt stimmt. Nicht mal die Union selbst kann sich darüber einigen. Also ich denke, wir haben hier eine sehr, sehr komplexe Situation, in der sehr, sehr unterschiedliche Sichtweisen auf die Dinge bestehen und dann auch eine sehr unterschiedliche Bewertung dieser Entscheidungen eben ja auch nahe liegt. Ja, und hier sagen, langsam wieder herauszukommen und wieder langsam auf eine gemeinsame Perspektive drauf zu entwickeln und dann darüber nachzudenken, an welcher Stelle welche Entscheidungen zu treffen sind, das ist ein Prozess, der dauern wird.
Ja, verlangen wir zu viel von den Politikern? Sind wir zu wenig bereit, selbst Verantwortung zu übernehmen? Entscheiden wir zu stark aus dem Bauch heraus und blicken wir einfach gar nicht mehr durch, weil alles viel zu kompliziert ist? Das sind Fragen, über die wir mit Ihnen reden wollen. Rufen Sie uns gerne an 0800 1177 22 0. Das ist die Nummer hier direkt ins Studio. NDR2 Spezial, Ihr Thema. Ja, mit viel Wut im Bauch gegen die da oben. Das ist eine Variante, wie man mit der Demokratie, so wie sie ist, umgehen kann und mit der Politik, die da oben machen. Und jetzt haben wir einen, über den wir die ganze Zeit reden. Michael Kleen aus Laatzen ist einer von denen da oben, ein Politiker nämlich genau genommen. Wie viel Wut kriegen Sie denn so ab?
Ja, moin erstmal. Die Wut, die ich bekomme, ist schon relativ groß. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, wir als Politiker müssen uns natürlich aber auch die Nöte der Bürger und Bürgerinnen ganz klar anhören. Und ich glaube, das ist das große Problem, was wir in der heutigen Zeit haben. Weil ich selber war CDU-Ratsherr bis zum letzten Jahr, bin dann aus der CDU ausgetreten, war dann parteilos und viele Bürger haben mich ermutigt, anzutreten wie bei der Kommunalwahl und das habe ich dann gemacht und habe dann die Freien Wähler in Laatzen gegründet und wir haben einen unheimlich großen Zuspruch bekommen, nämlich 3 Mandate für den Stadtrat in Laatzen bekommen und warum haben wir die bekommen? Weil wir ganz einfach genau die Bürger und Bürgerinnen das gehört haben, was die denn nämlich auch, was denen auf den Lippen liegt. Und das ist, glaube ich, das größte Problem, was wir haben.
Was ist es denn genau? Also was unterscheidet denn Ihre Freien Wähler jetzt von der CDU, aus der Sie ausgetreten sind?
Ganz einfach, weil wir mehr für Kommunikation stehen und wir versuchen auch die Druckvorlagen, die ja jeweils immer in den Stadt- oder auch Ortsräten reinkommen, das den Bürgern zu erklären, was heißt denn das? Weil ich glaube, das ist heute das größte Problem, was wir haben. Die Druckvorlagen, die dort immer in den Sitzungen reinkommen, der Bürger kriegt die gerade erst nur vor Sitzungsbeginn, der versteht erstmal nur Fachchinesisch und kann sich eigentlich gar nicht ein Bild darüber machen, was bedeutet das denn eigentlich, wo die netten Herren Politiker darüber abstimmen. Und das ist, glaube ich, das größte Problem, was wir haben, dass wir die Bürger dort nicht mitnehmen können und sagen, warum wir jetzt so entscheiden. Und das ist, wie soll ich das sagen, das ist gerade da sorgt das dann halt für viel Ärger, weil der Bürger sitzt dann da in dem Ausschuss drin, hört sich das an, geht raus und schimpft ganz einfach über dem, was wir halt gerade beschlossen haben. Und wenn man ihn dann draußen trifft und dann darüber oder ihn mal anspricht und sagt, warum bist du denn jetzt so sauer, warum ist die Politik in dem Sinne für dich unten durch? Und dann kommt halt der Satz, ihr macht ja sowieso, was ihr wollt. Und ich glaube, das ist das größte Problem, was wir haben. Weil viele Menschen setzen sich hin, sagen, ach, ihr macht ja sowieso nur, was ihr wollt, aber machen nicht selber mal, gucken sich selber mal das Ganze an, lesen sich selber mal dadurch. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Thema. Wir sind ja nun alle ehrenamtliche Kommunalpolitiker, wir haben ja auch einen Job und machen das ja nebenbei. Und ich glaube, dass das von vielen gar nicht so gesehen wird, weil teilweise sprechen mich ja auch Bürgerinnen und Bürger an und sagen, Mensch, du kriegst ja jetzt so viel Geld dafür, dass du da im Rat sitzt. Warum, du machst ja nichts anderes. Warum kannst du das dann nicht besser transportieren und uns mitnehmen? Und für uns ist es ja selber sehr, sehr schwer.
Herr Kleen, aber das, was Sie jetzt alles machen, was Sie da jetzt beschreiben, das hätten Sie ja auch in Ihrer Partei der CDU machen können.
Nee, das hätte ich nicht machen können. Ganz einfach aus dem Grund, ich habe mehrfach gegen die Fraktion gestimmt. Das war zum Beispiel beim letzten Haushalt, der Haushalt, der verabschiedet worden ist. Dort habe ich mich ganz einfach enthalten, weil ich den Haushalt nicht zustimmen konnte. Aber man kann ihn nicht ablehnen, weil da halt viele wichtige Themen drin sind, die man sonst hätte blockieren müssen. Aber das wurde mir dann halt als ausgelegt, dass ich ja nicht mitarbeite innerhalb der CDU, beziehungsweise ich müsste mich ja den Partei
der Parteidisziplin sozusagen unterwerfen.
Genau, beugen.
Aber jetzt reden wir sozusagen auf zwei verschiedenen Ebenen. Das eine sind die Inhalte und das andere ist die Art des Umgangs. Und lässt sich der nicht auch in anderen Parteien, also in den etablierten Parteien, umsetzen? Muss man dafür eine neue Partei gründen?
Na, ich glaube, dass das Problem dabei ist, dass die großen Parteien alle so eingeschossen sind. Man hat ja gar keine Möglichkeit, irgendwelche Ämter zu bekommen, weil das schon vorher alles deklariert ist. Also ich will Ihnen mal ein Beispiel sagen. Man geht zu einem Kreisparteitag. So, da stehen dann Wahlen des Vorstandes an. Vorne sind schon alle Schilder, die sind schon alle umgedreht, ja, so dass man die natürlich nicht sieht, ist klar. Und dann findet eine Wahl statt. So, dann wird diese Wahl getätigt und dann stehen alle auf, gehen nach oben zum ihrem Platz hin, drehen das Namensschild um und jetzt konnte man sagen, aha, war ja schon alles vorher abgesprochen. Und ich glaube, dass das größte Problem ist, was wir halt haben, weil dann die Jungen, die halt in die Partei rein wollen, sagen, oh, das ist ja schön, jetzt ist hier alles abgestimmt schon vorher, alles schon besprochen und ich selber, der gerne vielleicht auch da mitspielen würde oder mal auch da reinkommen möchte, der hat gar nicht die Möglichkeit innerhalb der Partei dort irgendetwas zu machen. Und ich glaube, das ist das größte Problem, was wir gerade in Deutschland haben, dass gerade die Leute, die in der Politik was machen wollen, dass die gehindert werden durch diese Entscheidungsgewalt der Parteien, der Vorstände dort. Ja, und man sieht es ja auch als aktuelles Beispiel, der Herr Bosbach, den ich ja sehr schätze, der kriegt ja sehr, sehr viel Gegenwind innerhalb der Partei, der ja aber auch vieles, was er anspricht, in dem Sinne ja auch richtig ist. Und ich glaube, dass es auch der richtige Weg ist, was er mit rüberbringen will, die Botschaft. Und er wird da ganz schnell ins schwarze Licht gestellt und gesagt, mit dir wollen wir nicht mehr, du darfst so nicht mehr das machen. Deswegen kriegst du auch demnächst keine höherwertigen Posten. Das heißt, die Menschen, die dort in der Partei sind, sind eigentlich so postenbetrieben, dass sie versuchen, dort Fuß zu fassen und bloß nichts gegen die Welle zu oder gegen die Strömung dagegen anzugehen. Und deswegen glaube ich, dass wir dort auch viele Parteien haben, die wo die Bürgerinnen sagen, ja, mit dem will ich ja gar nichts mehr zu tun haben, weil die machen ja sowieso, was sie wollen. Und das ist, glaube ich, das Problem dabei, dass sie ja gar nicht mal den Wind dazu sagen mal, oder auch, ich sag jetzt mal, neue Besen kehren gut. Ja, und die Alten wissen, wo der Dreck liegt, sagt man ja auch so schön. Und ich glaube, dass genau das der Punkt ist. Man möchte gar nicht so viel aufwühlen, weil man sonst Angst hat, dass man halt in ein falsches Licht gerückt wird und vielleicht auch die Wahrheit zum Vorschein kommt. Und ich glaube, dass das halt ein ganz entscheidender Punkt ist in der heutigen Politik. Ja, und das merken wir halt immer mehr in den großen Parteien. Also interessant ist ja ganz einfach auch daran, wir wurden gewählt in den Stadtrat der Stadt Laatzen Und die großen Parteien fingen sofort an, sich auf uns zu stürzen und zu sagen, Mensch, wir können ja zusammenarbeiten, lass uns doch das tun. Warum wollen sie das tun? Ganz einfach, damit sie natürlich ihre Sitzhoheit haben, um dann sozusagen Dinge durchzudrücken. Und das ist nichts anderes, wie auch auf Bundes- oder Länderebene. Ja, man sagt erstmal vorher, man will nicht mit irgendjemandem zusammengehen, dann ist die Wahl gelaufen und schon sucht man sich den aus, wo ich die Macht rüberziehen kann. Und das verstehen natürlich viele Bürger nicht, weil wenn ich die SPD als Beispiel wähle, dann erwarte ich auch, dass die SPD ihre Vorstellungen rüberbringt und nicht sich unterbuttern lässt von jemandem anders.
Okay, Herr Klein, vielen herzlichen Dank für diese Einblicke hinter die politischen Kulissen von einem, der sich damit wirklich auskennt. Und nochmal schnell die Frage an unseren Experten Mariano Barbato. Ja, ist da ein Fehler im System? Sind die etablierten Parteien zu sehr in ihren Strukturen gefangen, sodass da gar keine Bewegung mehr möglich ist und gewisse Machtproporzverhältnisse eigentlich schon längst ausgedealt sind?
Also bei diesem Beispiel kann man ja sehr schön sehen, dass innerparteiliche Demokratie ein ganz wesentlicher Schlüssel ist, dass repräsentative Demokratie funktioniert. Und da ist es eben dann in dem geschilderten Beispiel offensichtlich so, dass hier ein sehr, sehr kleiner Kreis etwas sozusagen aushandelt und dann die Entscheidungen setzt. Und dieser sehr kleine Kreis besteht aber deswegen, weil die Bürger sich eben nicht in den Parteien engagieren. Wenn sich mehr Bürger in den Parteien engagieren, muss dieser Meinungsprozess bereits in diesen Parteien dann breiter ausgehandelt werden.
Und die haben dann eine Chance.
Naja, also die Chance ist ja, dass jedes Parteimitglied in den jeweiligen Versammlungen dort eine Stimme hat. Das ist also von formal klar. Aber wenn dort dann ganz wenige nur sitzen, die sich bereits alle kennen und bereits untereinander die Sache ausgedealt haben, und dann kommt einer neu dazu und der wird dann eben nicht mit reingenommen, ja, dann bleibt es eben dieser kleine Kreis und der wird ausgeschlossen. Dem wird dann gesagt, du musst ja sich der Fraktionsdisziplin beugen.
Ja. Vorausgesetzt, er hat eine Chance. NDR 2 Spezial, Ihr Thema. Und da wollen wir darüber sprechen. Ja, wie groß ist der Frust bei vielen über die Politik, über die da oben? Oder sagt man, naja, wir haben die gewählt, die machen schon was draus. Frage an Olaf Malz aus Hamburg. Wie sieht's bei Ihnen aus?
Ja, schönen guten Tag. Guten Abend, kann man ja auch schon sagen. Ja, also ich bin, ich muss sagen, ich will mal vorweg schicken, ich war mal 20 Jahre lang SPD-Stammwähler. Ich komme so aus der Arbeiterschicht. Mhm. Wir waren 7 Kinder zu Hause und wir haben eigentlich schon mit der Muttermilch das mitbekommen, für uns, dass wir SPD wählen, das ist sozusagen die Partei, die deine Interessen vertritt. Ne? Und ich habe auch zweimal Gerhard Schröder gewählt damals und das eigentlich auch voller Überzeugung getan. Und also das Hartz IV ist ja so ein Klassiker jetzt sozusagen. Ich bin davon zum Glück nicht betroffen. Aber das war ja schon eine sehr, sehr einschneidende Gesetzgebung damals und auch wirklich gegen die Interessen der SPD-Wähler. Ne? Und man hat dann hinterher zum Beispiel dann mitbekommen, dass der Herr Ries da und so, dass die dann in die Wirtschaft hinterher gegangen sind oder der Herr Clement, der die Zeitarbeitsgesetze liberalisiert hat und jetzt irgendwie in der Zeitarbeitsfirma sitzt, im Vorstand oder auch Teilhaber ist, das setzt einem wirklich zu, sowas. Ne? Also das ist etwas, was Vertrauen unheimlich kaputt macht.
Und welche Konsequenzen haben Sie daraus gezogen?
Ich habe angefangen, Protest zu wählen. Ich habe dann die Linke gewählt, weil die sozusagen ein bisschen sozialdemokratischer war dann wie die SPD zu der Zeit. Ich habe dann Piraten zum Beispiel auch gewählt. Ich habe dann unter den etablierten Parteien niemand mehr gefunden, der, wo ich gesagt habe, okay, der vertritt deine Interessen und der ist glaubwürdig. Und ich wähle, also ich wähle unterschiedlich. Ich habe in Hamburg zum Beispiel immer noch SPD gewählt, aber auf Bundesebene wähle ich AfD. Ne? Und das tue ich aus Überzeugung, nicht weil ich gefrustet bin oder weil ich jetzt den oben mal einen verplätten will, sondern weil die tatsächlich die Themen ansprechen, die mich interessieren und die
zum
mich
berühren
und die nicht alles schönreden. Also die Europolitik zum Beispiel. Und da möchte ich auch mal sagen, dass das vor allen Dingen erstmal eine Europartei war. Also schon lange vor der Flüchtlingskrise gab es die AfD schon und da haben sich Leute wie Olaf Henkel engagiert, die schon alles erreicht hatten in ihrem Leben. Die waren für mich glaubwürdig, weil ich gesagt habe, die sind nicht so anfällig für Lobbyisten. Die haben ihre Karriere schon gemacht, die haben ihr Geld schon verdient.
Aber die Partei hat sich ja durchaus in eine etwas andere Richtung entwickelt.
Ja, aber man muss dazu sagen, es ist eine konservative Partei. Ich habe zum Beispiel noch nie NPD gewählt. Ich würde es auch nicht tun. Oder die Republikaner, da hacke ich mir die Hand ab vorher, bevor ich eine wirklich nationalsozialistische, rechtsradikale Partei wähle. Das ist die AfD in meinen Augen aber nicht. Ne? Sie wird dazu gemacht, und das hat ja auch Gründe. Man sieht ja, wie sehr die AfD jetzt auch Landtagssitze entwendet, in Anführungsstrichen, aus den etablierten Parteien. Und sie wird natürlich massiv angegangen. Ne? Und wie soll ich das sagen? Wissen Sie, die Grünen haben sich mal irgendwann für Pädophilie eingesetzt. Ne? So, ist jetzt jeder Grünenwähler ein Pädophiler oder was? Also wie geht diese Argumentation eigentlich im Moment ab, dass sozusagen der AfD-Wähler jetzt ein Rechtsgesinnt ist? Das ist einfach...
Aber beispielsweise duldet die AfD ganz klar Rechtsnationalisten in ihrer Partei. Und das gilt zum Beispiel nicht nur für Mecklenburg-Vorpommern, sondern auch auf anderer Ebene.
Was heißt duldet? Also in Baden-Württemberg ist das ja...
Richtig, die machen aktiv mit, genau.
Bekämpft worden, ne? Das ist eine junge Partei, die wird natürlich unterwandert, da kommen Interessensgruppen rein. Und ich bin jetzt auch mit einem Herrn Höcke zum Beispiel nicht einverstanden, ich persönlich. Also das ist schon so ein richtiger Hardliner. Aber ich deswegen will ich diese ganze Partei nicht verdammen, ne? Die ja auch letztendlich noch nie an der politischen Macht war. Und ein Stück weit sage ich, okay, ich wähle auch Protest, weil das der allerletzte Ruf ist. Man hört uns nicht. Und ich hatte im Vorgespräch angedeutet, in Sachen Demokratie, und der Vorsprecher hat es auch schon angesprochen, der Fraktionszwang. Meinem Kenntnisstand nach ist der Bundestagsabgeordnete seinem Gewissen verpflichtet und den Interessen seines Wahlkreises. Ne? Und ich habe damals auch, als es um die Euro-Abstimmung ging, um den ESM, habe ich mich persönlich an meinen Vertreter gewandt, der für meinen Wahlkreis hier im Bundestag sitzt, ne, und habe gesagt, ich will nicht, dass Sie dafür stimmen. Das hat er natürlich hinterher doch getan, ist auch im Einzelfall okay, wenn das denn wirklich seine Überzeugung ist. Aber das ist ein Problem, das wird immer als alternativlos hingestellt. Ne? Ein anderes Beispiel, Europapolitik, Brüssel. Wer gegen Brüssel ist, wird bei uns als Europafeind beschimpft. Ne? Wir hatten mal eine EWG, also sozusagen ein Europa der Vaterländer, was ja auch die AfD dann so anspricht. Wir hatten Zollfreiheit und das war doch okay, das hat funktioniert. Ne? Und so ganz große Entscheidungen wie die Europolitik, also die Einführung des Euros, wo man uns versprochen hat, nein, wir zahlen nicht für andere Länder, ja, ihr werdet eure Kaufkraft behalten, das muss man im Volk abstimmen lassen. Das kann man nicht drüber weg entscheiden. Und auch wenn das bei uns nicht vorgesehen ist, eine Volksbefragung, so wie in der Schweiz, also ein Bundestagsmandat für 4 Jahre, das reicht nicht aus, um so schwerwiegende Entscheidungen zu treffen für die Zukunft. Da muss man die Bevölkerung mitnehmen und Demokratie heißt dann eben eine andere Meinung zu haben. Und die AfD ist im Moment die einzige Partei, die eine wirklich sehr starke andere Meinung vertritt. Ne? Es ist ja völlig Banane, ob sie CDU oder SPD wählen. Das ist ein marginaler Unterschied, ne? Finde ich persönlich.
Fragen wir den Experten. Ist das der richtige Weg? Stellt die AfD an der Stelle eine Alternative wirklich zu allen anderen Parteien dar?
Also wenn man die Euro-Rettungspolitik schlecht findet oder wenn man überhaupt die ganze Währungsunion abgelehnt hat und hier eben diesen Integrationsfortschritt nicht haben wollte, dann ist man überstimmt worden. Dann ist man über mehrere, sagen, Wahlentscheidungen hinaus überstimmt worden. Und wenn man eben meint, dass es für einen selbst besser wäre, wenn das rückgängig gemacht würde, dann hat man eben in der AfD die Möglichkeit, das sozusagen hier das Kreuz zu machen. Das ist sicher richtig. Die andere Frage ist dann, ob dann der gewünschte Effekt damit eintreten würde, nämlich, dass es einem selbst ökonomisch besser geht und dass eben die deutsche Arbeiterschaft hier mehr davon profitiert. Da wäre jetzt meine Einschätzung, dass das in keiner Form der Fall wäre. Das müssten wir jetzt dann da im Detail durchdiskutieren. Aber natürlich ist es so, dass die die Deutschen an ihrer D-Mark sozusagen hingen, diesen Schritt aber mitgegangen sind, Kohl da gefolgt sind, der das eben begründet hat, warum er das tun möchte. Und dann gab es Erfolge und es gab Krisen. Und da muss man sich eben dann fortlaufend seine Meinung bilden, was man denn eben jetzt meint. Und wie es scheint, sind die Deutschen immer noch für den Euro. Und die Parteien sind dementsprechend auch in Abstufungen kritisch zu manchen Dingen, aber grundsätzlich dafür. Und wer jetzt eben den Euro abwickeln möchte, der muss eben dann schauen, wie er da seine Mehrheiten dafür bekommt. Nichts ist alternativlos. Also die Vorstellung, dass es zu aktuellen Politik keine Alternativen gibt, ist sicher falsch. Man muss eben bereit sein, den Preis für diese Alternativen zu zahlen. Und ich stimme der deutschen Mehrheit voll und ganz zu, möchte sie darin bestärken, dass sie den Preis, der für eine Rückwicklung des Euros notwendig wäre, nicht bereit ist zu bezahlen. Aber wer das möchte, der muss eben seine Entscheidung treffen. Davon lebt die Demokratie, dass das möglich ist.
Das heißt, haben wir vielleicht zu wenig Akzeptanz für Meinungen, die uns nicht so lieb sind, nicht so in den Kram passen?
Naja, man muss ja die Meinung, die man nicht teilt, nicht akzeptieren. Die darf man ja bekämpfen. Also es ist ja sowohl für denjenigen, der den Euro ablehnt, wie denjenigen, der den Euro gut findet, völlig legitim zu sagen, die Meinung des anderen wäre schlecht. Ja? Schlecht für Deutschland, schlecht für die jeweiligen eigenen Interesse. Das ist ja sozusagen das legitime Recht. Beide Seiten haben die Möglichkeit, miteinander zu streiten. Und eben an so einer zentralen Frage, wo ja wirklich das Wohl und Wehe unseres Landes hängt, den anderen eben dann auch sehr, sehr kritisch zu betrachten, wenn dort eine andere Meinung ist. Am Schluss wäre es halt dann wichtig, dass eben in der Demokratie eine Mehrheitsabstimmung akzeptiert wird. Und wir haben eben die letzten Jahre trotz der vielen Krisen, trotz der vielen Bauchgefühle und Unwohlseinkeiten hier eine Entscheidung für den Euro gehabt. Vielleicht, das wäre jetzt meine Sicht der Dinge, innerhalb des Euros und auch des Stabilitätspakts zu viel versprochen worden, nämlich dass man eine gemeinsame Währung bekommt, aber trotzdem alles weiterhin so läuft, dass Deutschland diese Dinge so bestimmen kann, wie Deutschland sie möchte. Man geht eben dann hinein in einen größeren Verbund, man kann sehr, sehr viel festschreiben, aber die Vorstellung, dass man eben denjenigen, die dann nicht mithalten können, eben noch Strafen auferlegt, wie es ja jetzt im Stabilitätspakt drinsteht, wie es jetzt auch in der Eurokrise verschärft wurde, das ist sehr schwierig, weil ich meine, denjenige, der eben noch nicht so leistungsfähig ist, dem noch eine Geldstrafe zu geben, dass er vollends in die Knie geht, das möchte dann niemand haben.
Bitte an der Stelle.
Ja.
Wissen Sie, wir haben irgendwie eine Gesetze, ne? Und wir haben zum Beispiel auch Passgesetze in Deutschland. Wir haben ein Asylgesetz, das zum Beispiel über politisch Verfolgte verfasst ist, so wie das halt vor 60 Jahren oder wann das gemacht wurde, absehbar war. Das war ja nicht dafür ausgelegt. Das wird jetzt aber praktisch zum Teil für Wirtschaftsflüchtlinge genommen. Wir haben Gesetze, so. Und da muss man sich dran halten, ob das die Maastricht-Kriterien sind. Jeder Bürger muss sich da unten dran halten, tagtäglich, im Straßenverkehr. Ich muss die Geschwindigkeiten einhalten. Ich muss meine Steuern bezahlen, so. Und jetzt hat man sich mit dem Euro zum Beispiel so in Schwierigkeiten gebracht, dass man jetzt praktisch selber die Gesetzesbrüche da an der Stelle vollziehen muss. Und das unter dem Argument der Vernunft. Und man reitet das immer weiter rein. Als es um die Griechenland-Rettung ging, viele Jahre nach dem Euro, ich meine, die Euro-Einführung muss man abhaken, der ist da, ne? So.
Aber, okay, und da haben Sie einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, denn das ist nicht unser Thema heute, die Euro-Krise, die Euro-Rettung.
Wenn die Politik oben, und das ist ja unser Thema, Vertrauen
richtig
in die Politik,
genau,
reihenweise die Gesetze bricht und praktisch da anfängt zu jonglieren mit dieser Griechenland-Rettung. Und der ESM zum Beispiel greift ja auch in den Bundeshaushalt ein von außen. Das sieht unser Grundgesetz gar nicht vor. Ist auch egal, hat ja Herr Voskuhle dann doch irgendwie durchlaviert. Das zerstört auf Dauer Vertrauen. Das ist die Frage der Sendung. So. Und jetzt wendet man sich als Wähler zur Not auch an so eine AfD, wo man vielleicht sagt, okay, da sind jetzt keine etablierten Politiker, da ist vielleicht nicht der ganz große Sachverstand, was auch immer.
Das und sehr radikale Position.
Das ist das letzte Rettungsseil für mich. Ich weiß, dass das nicht viel bringen wird. Ich kann jetzt nur noch die etablierten Parteien so ein bisschen wehtun, indem die ihre Sitze verlieren. Und das sind Berufspolitiker. Und wenn die sonst nichts interessiert, wenn die dann sagen, ja, das schlucken die schon, ne? Die schlucken den Euro schon und die Flüchtlinge schlucken sie und dass wir zum Beispiel die Mütterrenten und die Ostrenten jetzt praktisch nur von den Arbeitnehmern und den Arbeitgebern bezahlen lassen, was ja eigentlich eine Bundesleistung sein müsste, oder die Mütterrente, das sind versicherungsfremde Leistungen, die der Arbeitnehmer bezahlt. Das schlucken die schon. So läuft das seit fast 20 Jahren. Und jetzt ist Ende Gelände. Und das Einzige, was ich jetzt noch tun kann, ich kann jetzt versuchen, indem ich AfD wähle, jemanden von der SPD oder CDU seinen Sitz wegzunehmen.
Das sei Ihnen unbenommen. Auch das ist Teil der Demokratie. So. Vielen Dank für Ihre Meinung. Und wir sind noch auf weitere Meinungen gespannt. Rufen Sie uns gerne an. Ein bisschen Zeit haben wir noch. 0800 11 77 22 0.
NDR 2 Spezial. Ihr Thema.
Ist die Demokratie in der Formkrise? Das ist die Frage heute in NDR 2 Spezial. Ihr Thema. Und wir gucken nochmal in unseren virtuellen Briefkasten. Marek Nowatzki hat da ein Auge drauf heute Abend. Ja, was kommen da für Meinungen?
Für Christian Karz ist unser System zu grob. Er kritisiert, dass wir uns hierzulande in Wahlen für ganze Parteien und eine politische Richtung entscheiden müssen. Und danach seien wir raus. Er schreibt, so kann ich durchaus mit dem Wirtschaftskurs der einen Partei einverstanden sein, aber zum Beispiel gegen Militäreinsätze. Der Wähler hat somit seine Stimme bei der Wahl abgegeben und keinen Einfluss mehr auf aktuelle Entscheidungen. Das ist Jammern auf hohem Niveau, findet Jörg Kalusinski aus Wilhelmshaven. Er schreibt, selbstverständlich sollte man unsere Politiker und deren Handeln immer kritisch betrachten. Aber genau diese Politiker, die haben es geschafft, Deutschland durch eine Wirtschaftskrise zu steuern, ohne dass wir darunter so sehr gelitten haben wie andere Länder in Europa, siehe Spanien, Griechenland oder Italien. Ich weiß nicht, ob man nicht auch mal eine gewisse Zufriedenheit mit dem, was man hat, zum Ausdruck bringen soll. Ich finde, das hier ist ein Grund gegen Protestwahlen.
Das klingt doch sehr versöhnlich. Jetzt fragen wir mal Kai Wittenberg in Hildesheim. Wie sieht's denn bei Ihnen aus? Eher Wut im Bauch und Protest oder sind Sie eigentlich ganz zufrieden?
Eher bin ich ganz zufrieden, das ist richtig. Und ich finde, Wut ist ein ganz schlechter Ratgeber. Mhm. Das bringt gar nichts. Und ich finde es viel wichtiger, sich zu informieren. Man hat verschiedene Plattformen, Möglichkeiten, Medien. Ja, NDR-Reportagen und so weiter.
Sehr genau, das hören wir sehr gerne.
Da kam gestern eine ganz tolle Reportage über die Medien und wie die manipulieren bei bestimmten Parteien. Ich sage jetzt keine Namen, aber das ist ganz wichtig, dass man das tut, weil mit Wut im Bauch, das kann mal sein, dass man wütend ist über eine bestimmte Sache, über eine bestimmte Handlung der Politik, aber man lebt doch in so einer Freiheit, dass man sich informieren sollte, Politiker fragen und andererseits stehen natürlich die Politiker in der Pflicht, dafür Werbung zu machen oder motivieren, dass die Leute sich mit ihrer Politik beschäftigen und die auch transparent zu machen.
Wir haben das vorhin schon mal angesprochen, für manche ist es einfach alles zu viel, die blicken da gar nicht mehr durch, alles viel zu kompliziert. Haben Sie da den Überblick? Kommen Sie da mit?
Ich komme auch nicht hundertprozentig mit, das ist richtig. Und ich habe auch mit vielen Leuten, Jugendlichen zu tun, die haben auch sehr einfache Lösungen immer. Aber da ist es unsere Aufgabe, andere Bevölkerungsschichten auch zu motivieren, sich anders damit zu beschäftigen, mit Fragen anders zu beschäftigen als mit blanken populistischen Aussagen und mit einfachen Antworten zufrieden zu geben.
Was sagen Sie denn, wenn Ihnen vielleicht jemand begegnet, der sagt, ach, die da oben und man kann nichts machen? Wie reagieren Sie auf sowas?
Ja, das ist schwierig zu sagen, aber je nachdem, ob das ein Freundeskreis ist oder wie wichtig mir der Mensch ist, da habe ich schon eine klare Meinung, dass es schon möglich ist, über Informationen oder auch im Kleinen, vorhin hat ein Politiker aus dem kommunalen Bereich da geantwortet, dass man da schon einige Sachen machen kann und eine Art von Information und ist auch schon eine wichtige Haltung. Und wie gesagt, im Kleinen, im kommunalen Bereich kann man immer was machen und sollte das auch tun.
Machen Sie das?
Im politischen Bereich nicht, nein. Da fehlt mir ehrlich gesagt, oder ich fühle mich nicht kompetent genug. Mhm. Wobei, wenn ich zum Beispiel zu Flüchtlingsfragen, oder ich bin ehrenamtlich mit Flüchtlingen zugange, habe mit denen relativ viel zu tun, oder auch im Umweltbereich. Aber ich freue mich dann, dass es andere machen, andere Politiker. Und da muss ich auch zufrieden sein, wenn die vielleicht auch mal eine Entscheidung treffen, die mir nicht so gefällt. Ich habe alle 4 Jahre oder alle 6 Jahre die Möglichkeit, durch eine Wahl, und ich finde, eine Wahl ist ein ganz hoher Wert, da dem abzuwählen oder eine andere Entscheidung zu treffen. Auf jeden Fall aber nicht eine populistische Richtung dann zu wählen.
Herr Wittenberg, vielen Dank für Ihre Meinung und für diese versöhnliche Einschätzung zu dem Thema, das wir hier heute diskutieren. Vielen herzlichen Dank und einen schönen Abend noch.
Ja, gleich dann. Tschüss.
Spannenden Diskussionsbeiträgen heute Abend. Die Frage ist: Ist die Demokratie in der Formkrise, ausgelöst durch Wähler, die mit leichten Konzepten gelockt werden, durch Rechtspopulisten, wie sie Donald Trump in den USA sind, wie sie ein Erdogan in der Türkei ist? Die Frage an unseren Experten Mariano Barbato: was lehrt uns das jetzt? Also, wie ernst muss man aber dieses Protestpotenzial, das es ja durchaus auch hier in Deutschland gibt, nehmen?
Ja, ich denke, wir haben ja gesehen, dass es sehr viele unterschiedliche Meinungen gibt. Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut, die Freiheit zu wählen ist ein hohes Gut, die Freiheit zu streiten ist ein hohes Gut. Aber dann ist es auch wichtig, in einer freien Gesellschaft wieder Kompromisse zu schließen und auch dem anderen die Freiheit zuzugestehen, dass er mit Mehrheit gegen das entscheidet, was man selber halt haben möchte, und dass es eben hier Kompromisse gibt. Es gibt keinen Fraktionszwang, aber es gibt eine Fraktionsdisziplin, also die Notwendigkeit, Kompromisse zu schließen innerhalb der Parteien, innerhalb der Demokratie.
Da haben wir jetzt ein sehr versöhnliches Schlusswort. Vielen Dank an Sie, dass Sie heute Abend aus Kiel zugeschaltet bei uns waren. Vielen Dank an alle, die angerufen haben und uns wirklich spannende Themen und spannende Meinungen in die Sendung getragen haben.